writes little scripts that never come back. A click here, a macro there, and suddenly your files go where?
Moritz locked malware, smooth and clean. Hides in system, stays unseen. It's not a bug, it's feature flare, like a digital wash bag.
No animals were harmed in the encryption of this episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Infosec-Theaterfolge. Heute sprechen wir über MV Malware. Als Gast dürfen wir heute MV Moritz begrüßen. Moritz,
moin.
Schön, dass du da bist. Erzähl MV mal, welche moin. Drei interessanten Dinge dürfen die Zuhörer über dich erfahren? Was zeichnet dich aus, Moritz?
Ja, das eine ist, ich bin Hacker. Das heißt, ich greife hauptberuflich Systeme an, habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich kann auch ein bisschen, ich sag mal, das ganze Thema Social Media und Marketing, da kennt mich vielleicht der ein oder andere her, unter anderem Ben. Genau, und ansonsten, gehe ich gern raus an die frische Luft, was vielleicht auch nicht dem alltäglichen Hacker-Klischee entspricht.
Das heißt, du sitzt zu Hause im Keller mit Balkontür, damit du schnell raus bist? Nein.
Quasi, ja, nee, wäre cool, irgendwann so einen richtig schön ausgebauten Keller zu haben, aber da ist noch ein kleiner Weg zu gehen. Aber ich mache manchmal das Fenster auf, muss auch mal sein.
Ja, das kann ich nur zu gut. Schön, dass du da bist. Wenn wir über das Thema Malware sprechen wollen, jetzt stellen wir uns mal vor, meine Oma liest in der Zeitung irgendwie was mit einem Artikel, irgendeine Malware, trifft irgendein Unternehmen, bla, und sagt dann, hey, Sie, junger Mann, Sie sitzen da so, Sie sehen so aus, als hätten Sie Ahnung, was das bedeuten soll. Ich kann nicht mal Englisch. Was ist denn diese Malware oder Malware? Oder?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es gibt ja auch einfach nicht die Malware. Das ist ein Begriff, ja, die Software. Also im Prinzip geht das in eine ähnliche Kerbe. Grundsätzlich sind das erstmal Programme, die auf Computern, auf irgendwas Rechnermäßigem ausgeführt werden und dann eben, wie der Begriff schon sagt, etwas Schädliches tun. Also es malicious, etwas Schädliches. Genau, und das kann können unterschiedlichste Dinge sein. Also von Verschlüsselung bis etwas lauschen, bis irgendwelche Daten verändern, um Krypto-Token oder Ähnliches abzugreifen. Also es gibt unterschiedlichste Arten und Weisen, was Malware macht und wie die eben auch entwickelt wird. Grundsätzlich würde ich aber das zusammenfassen als Software, die die Intention hat, schädliche Dinge zu tun.
Interessant. Ich habe letztens was gelesen dazu. Und zwar, die erste Malware wurde 1986 programmiert, also eine Art Experiment. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Und heute gibt es wohl 1 Milliarde Varianten dazu. Also was etwas damals fast harmlos begann, ist heute schon ein riesiges Problem, riesiges Cyberproblem. Und dann gibt es ja auch noch Begrifflichkeiten wie, Moritz und Ben, Viren, Trojaner, Ransomware und Spyware. Wenn jetzt meine Oma das hören würde, dann würde die wahrscheinlich alles in einen Topf reintun und alles miteinander assoziieren. Aber was unterscheidet denn Viren, Trojaner, Ransomware von einer Malware?
Ja, im Prinzip ist es eine Art Oberbegrifflichkeit. Also Malware ist so der allgemeine Begriff, wie eben Software. Und wie es dann Office-Software gibt oder Browser oder andere Software, gibt es eben auch bei Malware verschiedene Ausprägungen. Ja, Ransomware hast du gesagt, die hat eben den Zweck, erstmal ein Unternehmensnetzwerk zu kompromittieren und sich dann auszubreiten und dann eben in der letzten Stage alles im Prinzip zu verschlüsseln und eine Ransom-Note zu hinterlassen. Das ist so der klassische Ransomware-Vorfall. Ich habe ja schon gesagt, in der letzten Stage, das heißt, es können auch verschiedene Arten von Malwares miteinander kombiniert werden. Spyware ist eben so etwas wie, es steht schon im Namen, die ausspioniert. Da geht es zum Beispiel um, Privatpersonen beispielsweise, man möchte Passwörter abgreifen oder interessante Daten aus Unternehmen ausleiten, um zum Beispiel Betriebsspionage, Unternehmensspionage zu betreiben oder eben Zugriffe bei Privatpersonen auf Konten zu erlangen und Ähnliches. Also es gibt unterschiedlichste Ausprägungen an
Ich glaube, das ist ein schönes Thema an sich auch. Und dass es da eine Milliarde verschiedene gibt, mag vielleicht sein. Aber ob die wirklich alle so verschieden voneinander sind, also ich glaube, es gibt halt auch, wie viele verschiedene Browser könnte ich mir installieren? Ich weiß es nicht. 4 große und dann vielleicht nochmal 10, 15, 20, 150 kleine.
Ja, es ist ja auch sehr spannend zu sagen, ab wann ist denn eine Malware auch unterschiedlich? Also ab wann untersagt man, es ist eine andere? Ganz viele Malware-Samples, die wir sehen, haben natürlich Verschlüsselungen intern, um zum Beispiel nicht sofort aufzufallen oder dass nicht sofort klar ist, was passiert da eigentlich. Das heißt, wir haben zum Beispiel Malware, die sich selbst entpackt und dann die eigentliche Logik sozusagen extrahiert und dann ausführt. Das kann mit einem Schlüssel verschlüsselt sein und wenn der sich ändert, bei jedem Mal, wo die Malware irgendwo deployed wird, spricht man dann schon von einer anderen Malware. Der Hash ist anders, also die Signatur im Grunde ist anders, aber im Prinzip ist die Logik genau gleich wie bei den anderen Samples. Das ist halt eben die große Frage. Man macht natürlich mit diesen Aussagen, es gibt so und so viele verschiedene Malwares, möchte man Aufmerksamkeit generieren und sagen, ja, das ist ein großes Problem. Ich denke, dass die reelle Zahl ist etwas geringer. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ganz, ganz viele Gruppierungen, die eigene Malware schreiben, bestehende Samples oder bestehende Codeblöcke wiederverwenden. Ja, und so entstehen dann die verschiedenen Familien. Man kann fast etwas vergleichen mit dem Thema Evolution. Also es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel natürlich mit der Verteidigung. Wie wird Malware erkannt? Es gibt meistens, das Einfachste ist im Grunde eine Signatur zu erstellen und dann zu sehen, okay, das haben wir schon mal gesehen, das blockieren wir. Um das zu umgehen, werden verschiedenste Dinge unternommen. Das ist ein ganz anderes, weites, großes Feld. Grundsätzlich sieht man da aber einfach immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die verschiedenen Samples oder die verschiedenen Malware-Typen entwickeln sich fort und immer weiter. Und man lernt natürlich auch dazu, wie die Verteidiger vorgehen. Und so ist das immer ein Geben und Nehmen im Grunde.
Wie merke ich das denn überhaupt? Angenommen, ich klicke auf einen Link, das ist so ein, jetzt kommen ja vermehrt immer DHL-Links zugeschickt per SMS. Die kriege ich sehr oft. Und angenommen, ich wüsste nicht, dass das ein malicious Link ist, wie du bereits gesagt hast, klick da drauf. Und wie merke ich das oder was sind so die Anzeichen?
Ja, Phishing ist nochmal grundsätzlich natürlich ein eigener Bereich. Mhm. Ich sag mal, es gibt natürlich bei Links Indikatoren, warum das jetzt nicht zur Deutschen Post führt. Also wenn man weiß, okay, es ist irgendwie bekannt, DHL.de, da sieht man die Postverfolgung oder die Sendungsverfolgungs, die Sendungsverfolgungsnummer kann man dort eingeben, dann ist das bekannt. Und wenn es dann eben dhl-post.io ist, könnte man darauf kommen, dass das eben kein valider Link ist. Der Klick auf einen Link ist in den meisten Fällen, ich schließe nicht aus, dass es grundsätzlich auch Möglichkeiten gibt, die darüber hinausgehen, aber in den meisten Fällen ist es nicht so, dass dann sofort eine Malware-Infektion stattfindet. Es gibt dann aber natürlich die nächsten Schritte. Das heißt, jemand kann einen etwas runterladen. Es gibt gerade einen ganz interessanten Fall, wo derjenige, der auf den Link geklickt hat und auf der Seite landet, dass der dazu aufgefordert wird, eine Datei hochzuladen. Das ist aber nur dafür da, um den Explorer sozusagen, das Explorer-Fenster zu öffnen. Was die wenigsten wissen ist, im Explorer kann man oben, wo man auch den Pfad eingibt, auch Kommandos eingeben und die werden dann ausgeführt. Und im Grunde soll derjenige dazu verleitet werden, wird derjenige, der das klickt, dazu verleitet werden, dort etwas einzugeben, was automatisch in der Zwischenablage gespeichert wurde. Wenn er das ausführt, wird eben das Programm ausgeführt. Also das ist eben dieser, dann findet die Infektion statt. Mhm. Nicht unbedingt, wenn der Link geklickt wurde. Also es ist sehr, sehr aktuell, kam, glaube ich, vor einem Monat raus und wird natürlich jetzt dann aktiv ausgenutzt. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wenn natürlich ein Security Researcher dann auch irgendwie sein neues Finding irgendwo präsentiert und kurze Zeit später stürzen sich auch die ganzen Bedrohungsakteure drauf und man sieht es dann in the wild, wie es so schön heißt.
Wobei ich sagen muss, jetzt gerade das Beispiel mit dhl.de und dhl-post oder brief.io oder so. Ich finde, das zeigt schon das ganze Dilemma. Wir geben da nämlich gern die Verantwortung dafür an den armen User, der die E-Mail kriegt. Und wenn ich jetzt zu Hause irgendwie einen Nagel in die Wand schlagen will, gucke ich mir auch nicht jeden Nagel, den ich vom Baumarkt vorher gekauft habe, ganz genau an, ob der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, am Ende ein Sprengstoff ist oder so, der mir die Wand sprengt. Also wir verlagern hier einen Großteil der Sachen nach unten und oder an den Menschen. Und das finde ich eigentlich auch unschön an der Geschichte.
Ja.
Gerade wo uns die ganzen Vendoren immer erzählen wollen, dass Software alles löst und so.
Es gibt natürlich Software, die auf Endpunkten installiert wird und ich sag mal, die Infektion mit Malware erkennen und dann auch verhindern soll. Das Problem ist natürlich, ich habe es angesprochen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt sehr gute Software, aber auch die lässt sich umgehen. Also das ist das, was wir als Red Teamer machen, ist im Prinzip zu einem wirklich großen Teil auch unserer Zeit zu versuchen, Wege, um diese Endpoint-Protections zu finden. Wir haben da vor einiger Zeit mal einen Blogpost zum Beispiel gemacht, wie man aus dem Cortex XDR die Konfigurationen extrahieren kann, um dann eben die nächsten Schritte zu gehen. Solche Sachen. Also wir müssen uns natürlich ganz, ganz arg mit diesen verschiedenen Produkten auseinandersetzen, weil die natürlich so die klassische, also ich sag mal, es wird ja immer gesagt, 99,9% wird erkannt und auch blockiert. Und das ist ja auch so. Sehr bekannte Malware-Samples werden da bekannt, erkannt und dann eben auch blockiert. Aber es geht dann natürlich eben für die Angreifer darum, die 0%, 0,1% zu finden, die dann nicht erkannt werden. Und das lässt sich eben zum Beispiel, ich hatte es ja gerade eben auch schon mal kurz angeschnitten, mit Verschlüsselungen der Payloads und Ähnliches durchführen. Man muss auch sagen, die erste Stage einer Malware ist in der Regel nichts mehr als ein leeres Programm im Prinzip, das nur darauf wartet, dass es ein Kommando bekommt und quasi die Logik hinterherlädt. Und ein leeres Programm, das nichts macht, ist erstmal nicht schädlich. Dementsprechend ist es auch sehr, sehr schwer dann zu sagen, okay, das ist ein Programm, das wir wegblocken, weil es kann natürlich auch einen sinnvollen Nutzen haben. Es gibt auch ganz, ganz viele Programme, die wo genau klar ist, dass sie verschiedene Funktionalitäten haben sollen. Wir reden dann von Living of the Land Binaries. Das heißt, wir nutzen quasi Funktionalität aus, die irgendwie im Betriebssystem automatisch existiert, um dann das, was wir erreichen wollen, Verschlüsselung oder Ähnliches, eben auf diese Art und Weise zu erreichen.
Ja, PowerShell zum Beispiel. Warum auch immer jeder User das braucht. Ich meine, genügend Skripte, die ich drin basteln kann. Ich finde es total spannend und ich glaube, man kann jetzt auf die ganzen EDA-Anbieter rumhacken, wie man auch will.
Apropos Kommando, Moritz, wir sind damit mal in Berührung gekommen, dass es so eine Art Fake-Capture-Seite gab, wo die Leute dann quasi eine bestimmte Tastenkombination gedrückt haben. Ich glaube, da gab es auch eine Warnung vom BSI.
Ja.
Und dementsprechend hat das quasi dann ein Skript installiert und ausgeführt. Das ist dann doch dann dementsprechend auch ein Beispiel von Malware, wie die funktioniert und wie perfide die sein kann, oder?
Ja, eigentlich ist es eher ein Beispiel für Phishing. Das ist quasi so der erste Berührungspunkt des Nutzers quasi, um überhaupt die Malware herunterzuladen. Das Beispiel, das du genannt hast, ist im Grunde die Vorgängerversion von dem, was ich gerade erzählt hatte, mit dem Upload-Button. Im Grunde wird da der Nutzer dazu verleitet, eben in dem Fall PowerShell zu öffnen und dann ein Skript, das in der Zwischenablage gespeichert wurde, auszuführen. Und das ist so ein klassischer Weg, initial natürlich irgendwie einen Zugriff auf ein System zu erlangen, einfach ein PowerShell-Skript auszuführen, das entweder etwas nachlädt, also zum Beispiel sich mit irgendeiner Webseite verbindet, um dann ein Programm nachzuladen, das dann ausgeführt wird. Oder das Programm wird irgendwie irgendwo encodiert. Base64 ist da so das Stichwort. Wird direkt mitgeliefert im Grunde. Und dann ist diese leere Hülle, diese erste Stage auf dem Endsystem und wartet im Grunde darauf, dass dann eben die Nachfolgeaktion passieren kann. Manchmal
Was sind denn die Konsequenzen oder Nachfolgeaktionen?
Das kommt voll darauf an, was der Bedrohungsakteur mit dir vorhat, um das mal so auszuformulieren.
Es kann natürlich sein, dass das so eine klassische Ransomware-Gruppe ist. Das heißt, deren Intention ist, ich sag mal, eine erste Enumeration, eine erste Analyse des Zielsystems vorzunehmen, zu sehen, wo bin ich da eigentlich gelandet? Wer hat sich meine Malware heruntergeladen? Und dann eben sich in einem Netzwerk auszubreiten und dann, wenn man so viel wie möglich eben infiziert hat, zuzuschlagen und alles zu verschlüsseln. Vielleicht sogar noch mit einer Double Extortion. Das heißt, wir leiten vorher noch irgendwie verschiedene Daten aus und bedrohen dann auch das Opfer im Grunde damit, dass die Daten veröffentlicht werden, wenn man nicht natürlich das Lösegeld zahlt. Wenn man jetzt irgendwo in einem Bereich unterwegs ist, ich sage mal klassische Behörden, Militär oder auch natürlich die ganzen Rüstungsunternehmen, wo irgendjemand Interesse daran hat zu wissen, was geht da intern vor sich, da wird alles dran gesetzt, so leise wie möglich zu agieren. Das heißt wirklich eigentlich sehr, sehr wenig Aktionen eigentlich durchzuführen, um zum Beispiel irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man zum Beispiel ja, Netzwerkverkehr mitlesen kann oder Zugriff auf sensible Informationen erhält und. Und da geht es wirklich darum, so lange wie möglich im Unternehmensnetzwerk zu bleiben, Unternehmensbehördennetzwerk, wie auch immer. Und da wird eben nicht verschlüsselt, sondern da wird natürlich versucht, ja, bestehende Prozesse so zu imitieren und Ähnliches, dass man einfach gar nicht als schädlicher Prozess auffällt. Da passiert auch nichts. Also da passiert nichts Schlechtes, außer dass halt eventuell mitgelesen wird.
Crazy. Ich kann mir vorstellen, dass das voll den finanziellen Verlust oder einen Reputationsschaden auch auf das Unternehmen auswirken kann. Apropos Unternehmen, wie kann man sich da am besten verschützen? Weil ich glaube, in vielen Köpfen ist da noch so manifestiert, ja, wir haben unsere Firewalls und Antivirenprogramme und wir machen regelmäßig Updates. Reicht das deiner Meinung nach schon aus oder kann man da noch mehr machen?
Ja, die Frage ist schwierig gestellt, denn natürlich helfen diese Maßnahmen enorm. Aber ich kenne inzwischen, also ich habe sehr, sehr viele Unternehmen von innen gesehen und ich weiß inzwischen, dass es immer irgendwo Gründe gibt, ein Update nicht durchzuführen. Und das ist natürlich immer gefundenes Fressen. Wenn man wirklich alle Systeme up-to-date hat, hat man ja auch trotzdem keinen 100%igen Schutz, aber der Schutz ist auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man irgendwo doch noch ein Windows 7 oder ein XP rumfleuchen hat. Natürlich hilft auch eine gute Endpoint-Protection, ein XDR und Ähnliches. Ein Security Operations Center kann auch helfen. Da muss halt jemand sitzen, der die Alarme, die getriggert werden, auch versteht. Und das ist eben die Kunst an Malware, die so zu bauen, dass sie eben um diese ganzen Produkte herumgeht. Deswegen den 100%igen Schutz gibt es nicht. Am Ende ist es eine Kombination aus ganz, ganz vielen Mechanismen, die auch schon existieren. Ich bin ja persönlich auch noch ein großer Freund von Honeypots. Das ist, da spalten sich die Meinungen, muss man wirklich sagen. Aber ich finde, da ist zum Beispiel einfach, hat der Verteidiger das einzige Mal eigentlich wirklich einen Wissensvorsprung, nämlich welche Systeme sind valide und welche nicht. Und ein Angreifer schaut sich in der Regel eben im Netzwerk um und wenn so ein Honeypot getriggert wird, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwas vor sich geht, was nicht sein sollte. Ein Security Operations Center ist regelmäßig mit False Positives konfrontiert. Das heißt, es tauchen irgendwelche Meldungen auf, wo gesagt wird, ja, das sieht shady aus, das sollte mal untersucht werden. Wenn der Analyst auf der anderen Seite aber natürlich die Intention oder Ähnliches nicht versteht, Zeitdruck hat, nur schnell drüber schauen kann und sagen kann, okay, ja, das sieht valide aus und der das weiterklickt, hat man auch nichts gewonnen. Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen, das ist die 100%-Lösung, sich zu schützen. Am Ende des Tages ist es wirklich die Virenschutzsignaturen, die Endpoint Protection und sowas, alles auf dem aktuellsten Stand zu haben. Und schnell genug eben zu sein, wenn es um das Thema Patchen geht. Es kam ja in letzter Zeit immer wieder sehr, sehr schwerwiegende Lücken auch raus oder Lücken, wo man davon ausgeht, dass in naher Zukunft eben auch eine Ausnutzung stattfinden wird. Und das ist natürlich auch ein Einfallstor. Ne? Phishing und Ähnliches ist eine Sache, aber es gibt natürlich eben immer noch die technischen Lücken, die auch in sehr, sehr aktueller Software sind. Und ich meine, da hat man wieder das Problem mit den Lösungsherstellern. Es gibt da ja so den einen oder anderen, der sich da nicht unbedingt mit rumbekleckert in letzter Zeit, weil Schwachstellen in wirklich Kernprodukten, die tief im Netzwerk irgendwo implementiert sind, wenn die Lücken haben, ist das natürlich wirklich kritisch.
Ja, gerade wenn das Security-Produkte sind, ist es ein bisschen abstrus, wenn dann jede Woche eine neue Schwachstelle bekannt wird. Aber weil du auch wieder gesagt hast, gute Antivirensignaturen und so weiter, es gibt ja genau deswegen so viel Malware und ständig neue, eben weil es Signaturen dagegen gibt. Das ist vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber das ist wie wenn ich mich gegen alles, was es auf dem Planeten gibt, impfen lasse. Dann kriege ich am Ende trotzdem irgendwie eine Grippe, weil die Grippe mutiert, weil sie sonst aussterben würde. Und genau so, mehr oder weniger, würde ich versuchen, das meinen Großeltern auch zu klären, wenn ich könnte.
Ja, im Grunde würde man, also so eine Impfung, wenn sie nur darauf abzielt, wirklich den einen Erreger zu erkennen. Ich glaube, bei Corona war das ja im Prinzip genau das Problem, dass man deswegen auch ständig wieder neu impfen musste, weil ständig neue Varianten rauskamen. Und moderne Endpoint Protections versuchen eigentlich sozusagen mehr tiefer an der Wurzel zu sein. Man muss auch sagen, der Microsoft Defender und sowas, der macht auch schon gute Arbeit. Die schauen sich eben an, was für auch Windows eigene Funktionen genutzt werden, um zum Beispiel ja Speicher zu allokieren. Das heißt, wirklich einen Speicher anzufragen vom Betriebssystem, um dann dort irgendwas reinzuspeichern und dann auszuführen. Und das sind dann Verhaltensmuster, die dann eher auffällig sind. Aber es ist natürlich extrem schwierig, wenn man dann mit Malware konfrontiert ist, die alles versucht, dann eben genau das wiederum nicht zu tun. Früher oder später, muss man auch sagen, kommt es immer zu diesem Punkt, dass irgendwo Speicher allokiert werden muss und dann auch ausgeführt wird. Deswegen, wenn man so tief dann im Betriebssystem drin ist, kann das schon funktionieren. Aber ja, den 100% Schutz gibt es dann nicht. Und dann,
früher oder später hat es uns alle mit Corona erwischt. Egal, wie oft wir uns geimpft haben, so, uns irgendwo eingesperrt haben, uns 15.000 Mal am Tag die Hände gewaschen haben.
Ja.
Und ich glaube, Hände waschen ist ja dann auch wieder so eine Präventionsmaßnahme. Und bei Malware oder generell etwas zur Cybersecurity Awareness beitragen, da als präventive Maßnahme, was würdet ihr empfehlen? Was könnt ihr euren, also angenommen den Mitarbeitern oder euren Kollegen oder im Umkreis der Oma, der Frau, Partner, Partnerin, was auch immer, mitgeben, wie man sich davor schützen kann, dass man sich so, ja, präventiv schützt.
Ich bin ein großer Freund davon, vorbereitet zu sein, wenn es denn passiert. Das heißt, wirklich durchzuspielen, diese Situation, man merkt, okay, man hat es erwischt und man wurde erwischt. Ein Host ist infiziert, der muss jetzt getrennt werden, neu aufgesetzt werden und auch irgendwo eine gewisse Analyse durchgeführt werden, was noch möglicherweise betroffen sein könnte. Bei Corona hätte das natürlich auch super funktioniert, wenn hier die Prozesse einfach schon eingespielt gewesen wären, dass man da sofort eine Isolation vornimmt von den Betroffenen, die Nachverfolgung und sowas durchführt und da nicht erstmal 2 Wochen braucht, um sich zu überlegen, was könnte jetzt eine gute Maßnahme sein. Ich bin im Red Teaming unterwegs. Das heißt, wir machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Unternehmen anzugreifen und dann zu analysieren, wurden wir erkannt? Wenn nicht, warum wurden wir nicht erkannt? Das ist dann wieder so dieser Purple-Teaming-Ansatz. Und dann natürlich auch den Unternehmen dann dahingehend eine Hilfestellung zu geben, was kann besser gemacht werden, die Erkennung zu aktivieren. Und natürlich auch, es ist eine Sache, erkannt zu werden, dann 3 Wochen in Ruhe gelassen zu werden, weil man sich überlegt, wie könnte man denjenigen jetzt aus dem Netzwerk schmeißen, das funktioniert natürlich auch nicht. Das heißt, da müssen die Handgriffe natürlich auch sitzen. Das heißt, diesen Ernstfall wirklich einfach mal üben. Das ist wie bei der Feuerwehr im Grunde. Man muss ab und zu mal wirklich einen Schlauch in die Hand nehmen und ein Feuer löschen, um sich wieder daran zu erinnern, dass man halt nicht ganz von oben löscht, sondern eher so ein bisschen von unten und Sachen. Ich bin nicht bei der Feuerwehr, aber ich habe mal gedacht, das geht so.
Finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube aber, bei Corona hätte uns das auch nichts gebracht, weil Corona eine neue Bedrohung war. Ja, und ich glaube, wir können Sachen üben, die wir kennen. Ja. Oder wir können vielleicht Strukturen einüben, sodass wir sagen, hey, wir rufen den Krisenstab ein, jeder weiß, was er zu tun hat und das ist geklärt. Zu deiner Frage, Meltem, folgt jetzt mit einer meiner Lieblingssachen, wenn dir was komisch vorkommt, ruf mich an. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Leuten sagen, wenn ihr irgendwas tut und es passiert nicht das, was ihr erwartet hättet, das passiert, meldet's. Weil, und da kann Moritz mir jetzt gerne widersprechen, ich glaube nicht, dass auf der gegenüberliegenden Seite nach einem Phishing-Angriff oder sonst was, jemand sitzt, der 1:1 drauf wartet, dass jemand auf den Link klickt und sofort den Rechner übernimmt. Also ich glaube nicht, dass das Echtzeit ist. Kann vielleicht mal gerade sein, Aber was kann in 10 Minuten, Viertelstunde, die jemand Kontrolle im Zweifel über einen Rechner hatte, Großartiges passieren? Nicht, da wird nicht mein ganzes Netzwerk verschlüsselt sein. Der wird vielleicht nicht mal irgendwo privileged.
Nicht das ganze Netzwerk, aber es kann schon, also viele Sachen passieren dann schon automatisiert. Ja. Ich würde aber schon natürlich, also ich meine, wir hatten jetzt diese Beispiele mit, ich komme auf eine Seite und gebe was in die PowerShell ein. Und das sind natürlich Sachen, das kann passieren, weil man irgendwie unter Druck gesetzt wurde oder irgendwie in dem Moment nicht geschaltet hat. Und da wirklich zu melden, ist wirklich ein hervorragender Schutz, beziehungsweise eine hervorragende Maßnahme, um dann die nächsten Schritte möglicherweise zu verhindern. Auch sowas wie, ich sag mal, Administrationsrechte und sowas zu schachteln, ist wirklich auch ein sehr, sehr guter Schutz, muss man sagen, weil man eben möglicherweise nicht direkt auf einem Administrator-Konto landet, sondern eben mit eingeschränkten Privilegien agieren muss. Und auch natürlich Need-to-Know-Prinzip, nicht auf alles im Unternehmen Zugriff haben, sodass halt im Zweifel eben nur ein kleiner Teil irgendwo Zugriff erlangt wird. Solche Sachen kann man natürlich machen, aber ich denke, um das Melden, diese Philosophie, etwas melden zu können und auch zu wissen, es passiert, es wird davon ausgegangen, früher oder später hat man einen Vorfall, dafür gibt es Leute, das ist, glaube ich, das, was enorm wichtig ist.
Ja. Sehr schön. Jetzt, wenn wir mal Richtung Ende kommen, wenn die Cybersicherheit für dich ein Tier wäre, welches Tier wäre es und warum?
Boah. Ich glaube, Waschbär.
Waschbär, oh cool.
Ja. Die Cybersicherheit ist so ein ungeliebtes Ding, sieht eigentlich ganz süß aus und jeder so im Zoo oder sowas denkt man so, ja, ist eigentlich ganz gut, das könnte man sich mit beschäftigen, aber wenn es dann wirklich im Vorgarten soweit ist und irgendwo rumgeräumt wird, dann ist man dann doch nicht mehr ganz so begeistert. Also, und Waschbären haben auch so ein bisschen was Gangsterhaftes.
Ja,
ja, also so ein ungeliebtes, vielleicht manchmal schmutziges Kind ist es tatsächlich immer noch. Ja? Also das ist leider so. Ich bin erstaunt, wie oft man noch wirklich bei Null anfängt, wie oft man irgendwo mit Grundlagen agiert. Ja. Und Waschbären haben auch so ein bisschen was Intrusionhaftes, finde ich. Also,
und die wirst du nicht mehr los, habe ich mal gehört.
Naja, genau. Ich sag ja, das,
also ich vermute auch, dass die einen auf dem Dach haben. Ich weiß es aber nicht.
Es kratzt dann immer so. Man weiß immer, ich müsste eigentlich was für Cyber Security machen.
Ja, ich habe auch letztens mal, weiß nicht mehr warum, war ich an der Dachluke oben und dann habe ich da Hähnchenknochen gefunden. Mhm. Meine Frau hatte irgendwann mal Nüsse zum Trocknen draußen stehen, Walnüsse, und ist zu Tode erschrocken, als ich nicht da war, weil es laut geknackt hat.
Ja.
Und wer knackt denn bitte schön Walnüsse am fließenden Band? Also es war keine Ratte oder so.
Ja.
Das klingt anders.
Ja, beim einen oder anderen Unternehmen könnte es wahrscheinlich statt einem Waschbär auch einmal ein Siebenschläfer sein.
Ich finde, das wäre auch ein cooles Maskottchen, um ehrlich zu sein. Es ist putzig und es hat was drauf. Die ertränken sogar Hunde. Also ich habe mitbekommen, ein Waschbär hat letztens einen Hund am See oder so ertränkt. Das war
schönes Wort zum Sonntag.
Ich hätte eigentlich was mit M mitnehmen müssen, oder? Aber so dicke Mäuse gibt es doch nicht.
Hat total viel Spaß
gemacht. Dankeschön.
Ciao.
Ja.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Awareness, jetzt weiß ich Bescheid. Wie Z, wie Zero, Trust für die Sicherheit. Oh, Infosec, Theater. Ja. A wie Awareness, Z wie Zero, Trust.
Jetzt wird's klarer.
Mit Wissen und Witz, da bleib ich dabei. Infosec, Theater, sicher und frei.